Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Dustin und Andy und heißen dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Dustin, Moin. Endlich Sonne.
Ja, finally. Gestern war ja auch schon ganz gut mild und heute Morgen war es, glaube ich, sogar ein bisschen kühler auf dem Fahrrad. So habe ich zumindest wahrgenommen, aber der Sonnenschein und der Blick auf die Temperatur, die es heute Mittag angesagt gibt sozusagen, das lässt hoffen auf mehr und lässt mich trotz aller Widrigkeiten in dieser Woche energetisch in den Tag starten.
Ja. Ach, ich finde, die können ruhig den Kindergarten mal so eine Woche zumachen, Busse streiken.
Ja,
alles.
Super. Ach ja, stimmt, habe ich ja auch noch gesagt. Ne? Ich mache ja morgen hier eigentlich ein Fotoshooting mit einer Person, die von der anderen Seite des Ruhrgebiets kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Schauen wir mal, wie wir
das. Ich dachte, ich hätte heute bei uns gelesen, die streiken Freitag, Samstag, aber es macht doch gar keinen Sinn, samstags zu streiken. Ne? Wahrscheinlich streiken die Donnerstag, Freitag oder unterschiedlich.
Samstag ist schon Mist, so mit Fußball und so. Da ist sehr viel Bahnaufkommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Bundesliga, aber ich gehe mal davon aus, dass Bundesliga ist. Und dann lassen wir vielleicht ein oder zwei große Konzerte sein in Düsseldorf, also so stadionmäßige Konzerte vielleicht in Düsseldorf oder so. Das ist schon. Glaube ich nicht, dass da unbedingt weniger Aktivität ist.
Ja. Sonst?
Sonst ganz gut. Was soll ich sagen? Ich war heute Morgen weiß ich nicht, keine Ahnung, 6.30 Uhr oder so, war ich schon joggen.
Du hast mir das geschickt und ich dachte nur, mein Gott.
Ja, mein Gott. Weil es nicht anders ging heute.
Aus so Gründen. Ein Streber.
Ja.
Aber ich gehe gleich auch noch. Ich habe ja dieses Klettergerüst im Garten abgerissen, das dann an manchen Stellen viel morscher war, als ich dachte. Aber jetzt liegt da halt einfach so ein Ding, als wenn da eine Bombe eingeschlagen hätte im Garten. Ich muss das mal noch weiter auseinanderbauen und nach und nach abtransportieren oder gucken, was ich vielleicht nochmal wiederverwerte oder so. Ja. Das mache ich gleich auch mal, denn ich muss ein bisschen den Kopf freikriegen. Wochenende habe ich 2 Tage James Jamerson Workshop gehabt. War mega gut, total coole Gruppe. Sind gestern am Samstagabend sind wir quasi noch fast vollzählig, bis auf eine Person zusammen irgendwie eine Pizza essen gewesen und so. War wirklich total nett.
Cool.
Aber man merkt das schon, wenn man einfach so ein Wochenende dann so voll in Beschlag war und dann geht's montags einfach weiter. Deswegen heute Mittwoch, Mitte der Woche mal ausnahmsweise wegen der Situation, wie sie ist diese Woche mit allem, sodass wir gesagt haben, komm, erste Chance, dass wir die Folge aufnehmen, nehmen wir sie auf, damit wir es auch auf jeden Fall schaffen.
Ja.
Genau. Nee, aber war total schön, hab super Feedback gekriegt und besonders lustig war auch, dass mehrere so danach so, du mal im Vertrauen, das könnte auch teurer sein für das, was du da machst. Und ich so, okay, ich denk mal drüber nach. Aber ist ja eine schöne Wertschätzung.
Genau. Auf jeden Fall.
Ja, und ich habe auch direkt, wir haben in der Feedback-Runde, gab's wieder schon Wünsche, die an mich herangetragen wurden. Und ich habe direkt eine Umfrage in Andy's Basecamp gestartet, welche Themen ich denn als nächstes mal angehen soll, workshopmäßig. Ich guck mal gerade, gestern hat mich völlig schockiert. Da war ein Thema, das hat sich jemand gewünscht und ich dachte so, ja komm, ich schreib's mal dazu, aber wahrscheinlich Real Book Basics, Jazz Standards spielen. Ich dachte so, ja okay, aber tatsächlich führt das gerade. Also es gibt 36 Votes und es führt tatsächlich oder zusammen mit Blues Bass und einigem anderen. Also wer in Andy's Basecamp ist und Interesse an Workshops hat, kann da noch was noch in die Richtung steuern, was ihn interessiert. Genau.
Ja, spannend. Einer der Gründe, warum ich heute Morgen wirklich mitten in der Nacht aufgestanden bin für meine Verhältnisse, ist, weil ja heute auch Generalprobe ist für das Event, was dann jetzt dann wirklich auch ganz, ganz, ganz sicher, so hoffe ich, nächsten Samstag stattfinden wird.
Alle in Quarantäne schon?
Ja, bitte? Ja, genau. Gerät ist in Quarantäne. Nee, Spaß beiseite. Also, nächsten Samstag, 7.3. Times Like These in der Werkstatt in Witten. Und es gibt noch Tickets, aber nicht mehr so viele. Ich glaube, wir haben noch so 10 Tickets oder so. Also, falls du noch nicht wusstest, ob es geht, dann schlag zu. Wird Jeans Feuertaufe, freue ich mich schon total drauf. Und bin ganz, ganz voller Vorfreude und Energie, dass das richtig, richtig, richtig gut wird. Wird sicherlich ein Highlight.
Ja, für mich sehr, sehr cool. Das klingt großartig. Ja, gestern hat übrigens noch jemand einen Bass and Drums Platz für nächstes Jahr im Februar gekauft. habe ich gesehen. Also ja, das der frühe Vogel und so hatten wir letztes Mal schon. Genau. Und dann auch noch willkommen Thomas als neuer Patron. Der ist, glaube ich, gestern oder vorgestern dazu gestoßen. Danke für die Unterstützung. Ich habe dir auch eine E-Mail geschickt. Habe aber, glaube ich, noch keine Antwort bekommen. Ich habe gerade versucht, dir bei Patreon nochmal zu schreiben, hat aber irgendwie auch nicht geklappt. Aber wenn du das hier hörst, wir danken dir.
Genau. Danke, danke, danke dafür. Und ja, ich würde sagen, wollen wir mal ins Thema reinspringen. Ja. Ich hab jetzt immer wieder mal, wenn ich im Gym bin oder auch beim Joggen, habe ich immer so spontan Einfälle und dann schmeiße ich die bei uns hier einfach in die Software rein. Genau, und komme dann immer nicht dazu, das auszuarbeiten, aber irgendwie, genau. Kriegen wir es ja dann trotzdem hin. So hoffe ich zumindest. Thema der heutigen Folge, ein Jahr am Instrument, beziehungsweise dein erstes Jahr am Instrument. Und ja, um das so ein bisschen zu strukturieren, habe ich mal so drei unterschiedliche Szenarien an die Wand gemalt. Szenario 1 habe ich in Anführungsstrichen die weiße Seite genannt, also jemand, der wirklich bei Null anfängt. Szenario 2, jemand mit Vorerfahrung, der schon vielleicht in einer Pop-Rock- oder Blues-Band oder so spielt. Und Szenario 3, jemand, der schon sehr fortgeschritten ist, aber gerade stagniert oder sich so ein bisschen festgefahren fühlt.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Jemand, der schon sehr fortgeschritten ist, hat ja dann nicht sein erstes Jahr am Instrument. Framen wir das also vielleicht dein erstes Jahr Unterricht?
Ja. Ja, machen wir mal so. Machen wir das
also,
mal so.
Also ich sag mal so, wenn man jetzt schon auch, ich erlebe das ja im Unterricht, wenn man jetzt schon länger spielt und dann nimmst du plötzlich Unterricht und hast davor nie drüber nachgedacht und einfach immer nur gemacht, dann kann sich auch das erste Jahr Unterricht nach 20 Jahren wie dein erstes Jahr im Instrument anfühlen. Also von daher ist die Schnittmenge auch wieder da.
Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich jetzt gar nicht, ich habe das im Schweiße meines Angesichts einfach mal eben so aufgeschrieben.
Ich sehe dich mit deinem Nike-Stirnband auf dem Crosstrainer.
Ja. Ich habe keinen. Ein Stirnband trage ich tatsächlich in der Regel nicht, zumindest nicht im Gym. Aber vielleicht irgendwann doch mal, um Leute zu verwirren. Mal gucken. Aber Spaß beiseite. Ja, natürlich, wir können es auch so ein bisschen in Unterricht münzen, wenn wir auf Szenario 3 eingehen, weil wie beschrieben, oder wie du ja gerade schon beschrieben hast, gibt es dann trotzdem ziemlich viele Anknüpfpunkte. Aber lass uns doch mal mit Szenario 1 starten, die berühmt-berüchtigte weiße Seite. Jemand kommt auf die Idee und sagt, ich wollte schon immer mal oder ich habe Bock auf Schlagzeug oder Bass dann in unserem Fall spielen. Und wo fängt man an? Wo fängt man an? Also manche, je nachdem, vielleicht auch ein bisschen abhängig vom Alter und wie man so strukturiert ist, manche kommen auf die Idee, bei Google ChatGPT irgendeiner AI oder bei YouTube einzugeben, Schlagzeug lernen für Anfänger oder so. Und dann wird man erschlagen, wahrscheinlich, von Suchergebnissen. Was wäre so dein Weg, wenn du jetzt auf die Idee kämst, Mensch, ich wollte immer schon mal Ukulele spielen oder so. Was würdest du tun?
Ja, also ich sag mal so, da ich jetzt ja selber Lehrer bin, muss ich natürlich pro Unterricht quasi jetzt argumentieren, aber auch zum Beispiel über die Fortbildung, die wir ja beide mittlerweile durchlaufen haben, wo du ja mittlerweile sogar im Coaching-Team bist, ist es so, dass ich habe auch davor schon so ein paar, ich sag mal, passive Kurse mitgemacht und so. Mhm. Aber was das halt freigesetzt hat, war halt einfach nochmal was anderes. So, ne, mit der Betreuung, die da zwar in der Gruppe war und auch in Anführungszeichen nur online. Für viele ist online immer noch nur. Das, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran.
Ja, definitiv.
Aber wenn du wirklich als weißes Blatt Papier anfängst, und ich habe das ja auch schon öfter gesagt, dass ich als Anfänger so das am Anfang vercheckt habe, mir direkt einen Lehrer zu suchen und mich dann irgendwann, als ich Unterricht hatte, so dermaßen geärgert habe, so Mist, jetzt bin ich in 2 Monaten so viel weitergekommen als davor, in 2 Jahren alleine rumfuschen. Ja. Und das kriege ich auch im Unterricht immer wieder zurückgemeldet. Das heißt, ich wäre dann auf jeden Fall Team Unterricht, um erstmal so auf den richtigen Weg zu kommen, um sich nicht die typischen Anfängerfehler so bei der Technik und so anzugewöhnen, weil Umlernen dann am Ende immer mehr wehtut, als es direkt neu richtig zu machen. Und wenn dann jemand den Weg zu mir findet, dann stelle ich am Anfang immer, dann geht es eigentlich damit los, dass ich ganz viele Fragen stelle, das Warum? So will ich wissen. So, warum willst du das lernen? Ne? Da gibt's ja so dieses Ding, ich stehe total auf die Red Hot Chili Peppers und Flea ist voll mein Idol. Oder
Stopp! Ja. Der bringt gerade ein Solo-Album raus.
Ja, sensationell.
Und es klingt sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Wollte ich noch mit dir teilen, aber dann war mir klar, du wirst es eh schon wissen.
Ich glaube, da haben wir vor, das ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen raus, also diese erste Single zumindest und so, ne? Und das Video, ich glaube, ich hatte das auch direkt in Andy's Basecamp geteilt, das ist schon ein paar Wochen her. Aber wer es noch nicht mitbekommen hat, auf jeden Fall anhören, angucken. Und ist halt auch gar nicht so Red Hot Chili Peppers, wie man vielleicht denken könnte.
Ja, überhaupt gar nicht. genau, aber ich musste einmal gerade, als er da war, viel einhaken. Entschuldige, fahren Sie fort. Genau.
Also du hast vielleicht so ein dieses Idol-Ding, dann ist vielleicht dein Ziel so, ich will so schnell ich kann in einer Band spielen oder es gibt sogar Band XY und die nerven mich so nach dem Motto, komm, kauf dir einen Bass, mach mit. dann gibt es auch so allgemeine Geschichten, dass man sagt, naja, Band brauche ich jetzt gar nicht, ich fand Bass irgendwie schon immer cool oder ich bin da durch einen Zufall irgendwie drauf gekommen, was weiß ich. Also wichtig ist für mich dann immer so ein bisschen die Ziele abzuchecken, um zu gucken, wo geht's hin und auch vor allen Dingen, wo kann ich dich musikalisch packen, dass du halt eine Eigenmotivation hast. Ne? Wenn man sich mit Kollegen unterhält, die an einer Standardmusikschule sind, die haben oft so den Schmerz, dass da Kinder sitzen, die sich das alles gar nicht selber ausgesucht haben.
Ja.
Das habe ich halt sehr selten. Das heißt, die Leute, die zu mir kommen, haben eigentlich immer eine intrinsische Motivation, wie man so schön sagt. Also die wollen das aus sich heraus. Und je besser ich verstehe, was sie genau wollen, desto besser kann ich denen auch helfen. Und das ist für mich eigentlich immer der Beginn der Reise dann.
Ja, das möchte ich zu 150% unterstreichen und dennoch hinzufügen, dass es, und das wird beim Bass nicht anders sein, definitiv ein Vorteil ist, wenn es so eine Art von Basiscurriculum gibt, gerade wenn man so mit einer weißen Seite anfängt, dass du so alle Teilbereiche wirklich gut abdeckst. Und das ist erschreckend, wie wenig das, jetzt will ich nicht auf den Musikschulen irgendwie rumhacken und so, ne? Aber ich habe ja selber mal an einer gearbeitet das ist, also wenn man so mit Kollegen spricht, durchaus keine Ausnahme, sondern eher schon stellvertretend für die Standardsituation, wie wenig Beachtung solche Sachen tatsächlich dann im Musikschulbetrieb finden. Ne?
Also du meinst so die Wünsche der Schüler?
Wünsche der Schüler zum einen und auch proaktive Arbeit am Curriculum, also an den Lerninhalten. Das ist nämlich nicht so, dass man das mal einmal macht und dann bleibt das so für die nächsten 25 Jahre. Ja, also bei mir ploppt hier alle zwei Wochen in meinem To-Do, in meinem Projektmanagement-Tool auf, XYZ bitte mal überarbeiten, neue Hörbeispiele raussuchen für etc. pp. Und dieses ganze Ding so richtig lebendig zu halten, macht's erstmal für die Lehrperson natürlich auch besser und spannender. Eben aber auch für alle Schüler und Schülerinnen, die damit arbeiten, ne? Also die Materialien gut sortiert und auch strukturiert und auch als Lehrperson immer zu wissen, so wir sind gerade so ungefähr hier auf der Ebene, gerade wenn du mit der weißen Seite anfängst, ist das ja bis zu einem gewissen Punkt erstmal auch alles sehr vorhersehbar. Wenn Leute hier so ganz neu anfangen, sind die immer ganz entsetzt darüber, wie präzise ich vorhersagen kann, dass wenn du jetzt lernst, diesen Groove zu spielen, dann wird gleich XYZ passieren. Ja. Und dann kommt die Situation und dann habe ich jetzt letzte Woche erst wieder gehabt und sag, woher weißt du das denn? ging mir selber so und allen anderen, denen ich das beigebracht habe, auch ganz genauso. Ne? Und das ist schon sehr, sehr wichtig und hilft dir natürlich als Anfänger oder Anfängerin ganz enorm. Und das, was du gesagt hast, so in Sachen Technik, sich Sachen anzugewöhnen, die nicht so vorteilhaft sind, Abgewöhnung ist immer ganz, ganz doof und auch viel zeitaufwendiger, muss man immer dazu sagen. Ne? Also gerade wenn so Bewegungsroutinen schon eingeübt sind, das neu zu schreiben sozusagen im Kopf, das ist schmerzhaft. Ne?
Genau. Und du hast jetzt gerade so angedeutet, dass trotzdem die Basics teilweise recht universell sind.
Ja,
und das würde ich auch auf jeden Fall, also wahrscheinlich ist sogar egal, was du mir da in der ersten Stunde erzählst, ob du jetzt Blues, Metal oder Schlager spielen willst,
ja,
ist die Schnittmenge der Basics, die wir erstmal machen müssen, 80-90%. Aber trotzdem geht es dann darum, bei den Songbeispielen, auf die wir hinarbeiten und dies und das, dass du dann ein Ziel hast, was dich halt quasi anmacht. So, ne?
Genau, ja.
Weil, also ich ermutige ja auch immer Leute, guck dir verschiedene Lehrer an und manchmal beichten quasi Leute nach der Probestunde und sagen, ja, du, ich kann dir jetzt noch nichts sagen, ich hoffe, du bist jetzt nicht böse, aber ich habe auch noch einen Termin bei jemand anderem. Und sage ich mal, nee, ist super, mach das und guck, wer am besten zu dir passt.
Auf jeden Fall.
Und manchmal hört man dann im Nachhinein so Geschichten, wenn die Leute dann anfangen und dann sagen, ja, der andere Typ von der städtischen Musikschule hat gesagt, also bei mir spielen wir Vierseiter Bass bundiert und wir machen dieses Buch. So, und das war es dann so, ne? Und da denkt man halt so, ja, okay, dann.
Ja, das ist dann das, das ist das Pendant zu hier im ersten Jahr nur kleine Trommel.
Ja, ich habe einen Schlagzeuger-Podcast gehört von einem deutschen YouTuber auch, Kollege von dir quasi, da war ein anderer zu Gast, ich habe aber vergessen, wer die beiden waren, egal, auf jeden Fall hat der eine so lustig erzählt, er war auf so einem Kongress, wo es um neue Lehrmethoden ging und all dies und das und alle waren so total euphorisch und irgendwas und dann so quasi am Ende haben sie sich mal alle drüber unterhalten, wer denn davon schon irgendwas nutzt und keiner hat irgendwas davon genutzt. Das war nicht halt eine total gute Bestandaufnahme. Ist ja tatsächlich erstaunlich, wie viele Sachen dann doch so verkrustet sind in einer gewissen Weise dann irgendwann. Aber das ist ein anderes Thema. Also dein erstes Jahr am Instrument, guck mal, und du kannst natürlich auch mit YouTube-Videos dies und das anfangen, wenn du das für dich selber erstmal als Weg siehst. Und du erlebst das ja wahrscheinlich genauso oft wie ich, dass Leute dann irgendwann kommen nach 2-3 Jahren und sagen so, ich habe es jetzt mit Videos und Büchern rumgemacht, die beantworten mir aber leider keine Fragen. Aber für den Anfang kann das erstmal völlig okay sein. Also mach das, da will ich jetzt gar nicht dagegen reden. So, ne?
Ja.
Und wichtig ist, dann mit einer realistischen Erwartungshaltung daran zu gehen, weil du wirst natürlich heutzutage, ist das gerade bei Anfängern auch so ein Ding, die werden halt zubombardiert mit allem, was man online so findet. Da sind irgendwelche kleinen Mädchen, die dir den Himmel auf Erden spielen quasi auf dem Instrument. Mhm. Erstens sind das ja natürlich totale Ausnahmen und zweitens, willst du auch nicht wissen, wahrscheinlich wie viel Zeit ihrer Kindheit die damit verbracht haben, zu üben und den 367. Take dieses Videos aufzunehmen, was du aber natürlich alles nicht siehst. Das sieht ja am Ende, du siehst nur das kleine Kind, was da mühelos irgendwas spielt. Da sollte man sich halt nicht zu sehr von beeinflussen lassen. Am Ende haben doch alle den gleichen Schmerz gehabt und mussten auf jeden Fall eine gewisse Zeit investieren, immer, um auf ein gewisses Niveau zu kommen.
Ja, natürlich. Es gibt keine Abkürzung. Ich weiß nicht, ob wir das explizit schon mal in der Episode abgehandelt haben, den Talentbegriff. Ich würde wetten. Ich stehe dem ein bisschen kritisch gegenüber. Also was ist ein talentierter Schlagzeuger? Da würde ich erstmal abschichten, welche Kernkompetenzen man am Schlagzeug und so auch an anderen Musikinstrumenten so braucht, um das überhaupt machen zu können. Und das dann so gegeneinander zu vergleichen. Also jemand, der zum Beispiel sehr schnell neue Bewegungsmuster lernen kann, ist der jetzt ein talentierter Schlagzeuger oder talentierte Schlagzeugerin oder eine Person, die sehr schnell Rhythmen über das Gehör wahrnimmt und dann umsetzen kann, ist die vielleicht die viel talentiertere Person. Und wenn so diese erste Einstiegshürde genommen ist und du kannst dich unfallfrei durch, ich sag jetzt mal, Pop-Rock-Songs bewegen mit einer viertaktigen Form. Und da spreche ich jetzt natürlich genauso auch die Bassisten an. Ihr habt so eine gewisse Grundmobilität auf dem Griffbrett. Euch stresst das nicht mehr, wenn sich der Sänger umdreht zur Band und sagt, hey, heute Stimme, können wir mal bitte -1 oder -2 heute spielen? Also wenn das Niveau so irgendwann da ist, dann wird auch der Punkt kommen, wo du, egal wie schnell es am Anfang ging oder wie schnell Teilbereich am Anfang ging, da wirst du genauso auch mal eine Tür aufstoßen, neuen Raum betreten, denken, oha, das ist aber richtig Arbeit. Und da, also da bin ich ganz fest überzeugt, nichts von Wert im Leben kommt leistungslos. Das gibt's einfach nicht. Egal, ja, ob das Musik, Kunst, Sprache, Bildung, Sport, Gesundheit, was auch immer. Alles hat immer einen Preis am Ende des Tages.
Das ganze Talentding ist ja auch wissenschaftlich ein bisschen überholt, ne? Und auch viele berühmte Leute sagen ja, okay, 10% Talent, 90% Fleiß. Ich dachte gestern, ich könnte mir mal wieder ein neues Hörbuch holen. Mhm. Und du hast es bestimmt schon gelesen. The Talent Code,
ja, natürlich, Daniel Coyle.
Okay,
ja.
Ich habe es noch nicht gelesen. Ich fand das halt ganz spannend, wo genau das unter die Lupe genommen wird. Wie funktioniert eigentlich optimales Lernen?
Ja.
Und es ist am Ende eben nicht Talent, sondern eine gute Strategie, so, ne, die wir ja auch im Unterricht versuchen zu vermitteln. Genauso wie man sagt, in der Grundschule oder so geht es jetzt darum, zu lernen eigentlich, dass du irgendwann selber dir den Kram drauf schaffen kannst, so ein bisschen. Ne? So ist das im Unterricht ja auch. Also das ist eine der wichtigsten Sachen am Anfang, diese Strategien zu vermitteln und immer wieder zu sagen, hey, mach dir kleinere Päckchen, mach erstmal das Tempo langsamer, hol dir das in deine Lernzone, so, ne, dass du nicht immer 8 Takte im Kreis spielst und jedes Mal woanders aus der Bahn wackelst, dann merkt sich bei dir nichts den richtigen Weg, weil der Weg jedes Mal anders ist. Du musst halt so kleine Päckchen machen, dass du halt 5-mal hintereinander das Gleiche hinkriegst und dann kann dein Unterbewusstsein sagen, ah, okay, jetzt weiß ich, was ich abspeichern soll, so, ne?
Auf jeden Fall. Lass uns doch für Szenario 1, um auf das erste Szenario auch einen Deckel drauf zu machen, lass uns doch mal einmal schnell ja zusammenfassen, aus unserer beider Sicht irgendwie, wenn jemand jetzt bei Null anfängt, ein Jahr, wenn das Jahr durchschnittlich läuft, keine Schicksalsschläge, kein, ich habe mir das Knie verdreht, ne, das alles mal
außen vor. Ich hätte diese Woche eine Probestunde gehabt, gestern kam die Absage, leider den Arm gebrochen.
Ja, genau, das lassen wir jetzt mal außen vor. Also ein Durchschnittsjahr ist gelaufen und nennen wir sie einfach mal Kati. Kati ist jetzt die Person, Kati muss jetzt für alles hinhalten, meine Güte, entschuldigt. Also Kati spielt jetzt ein Jahr Schlagzeug, ist bei Null angefangen. Wenn das Jahr durchschnittlich gelaufen ist und sagen wir mal Kati so 3-mal in der Woche am akustischen Set sitzt und vielleicht nochmal so ein bisschen an den Tagen, wo kein Zugang zum Drumset da ist, ein bisschen substituiert am Practice Pad. Das sind dann keine Marathon-Sessions, da reden wir mal, komm, ich habe hier mal 5 Minuten am Pad und da mal 10 Minuten am Pad. So, ne? Also sagen wir mal, über den Daumen gepeilt, neben dem Unterricht kommen also pro Woche in schlechten Wochen vielleicht 2,5 Stunden aktive Zeit am Instrument zusammen und in guten Wochen vielleicht irgendwas zwischen 4 bis 5 Stunden in so einer Woche. Dann wird Kati auf jeden Fall am Ende dieses Jahres in der Lage dazu sein, ganz, ganz, ganz viele Songs, die sie selber kennt und mag, ich sag jetzt mal auf einem Detailgrad von, variiert jetzt ein bisschen, kommt sehr natürlich auf das individuelle Beispiel an. Aber ich sag mal, auf einem Detailgrad zwischen 70% und 90% und in einem Tempobereich zwischen 60 BPM bis, sagen wir mal, 130, 140 BPM, so in dem Bereich, ich spreche kurz schlagzeugspezifisch, Achtelnoten, Grooves, so wird sie zwischen 70% und 90% Trefferquote landen, was so den Detailgrad angeht. Natürlich immer mit Ausreißern nach oben, wenn ein Stück im Grundniveau ein bisschen langsamer, ein bisschen leichter ist und auch nach unten. Der Klassiker, das ist ja sehr super häufig und das ist natürlich auch ein Teil oder Bestandteil unseres Unterrichts, jede Woche in jeder zweiten Unterrichtsstunde zu sagen, okay, wir können das Stück spielen, aber wir ignorieren jetzt mal Takt 71 und da spielen wir einfach was ganz anderes, weil, sagen wir, Durchschnittsschwierigkeitsgrad ist das ein Wort, meine Güte, des Stückes ist eigentlich eine 4 von 10, aber in diesem Takt ist es eine 9,5 von 10 und aber dieser eine Takt ist ja nur ein Takt von, sagen wir mal, 100. Das heißt also, es ist nur 1% des Stückes. Deswegen hängen wir uns da nicht so dran auf, sondern natürlich kannst du ganz große Teile des Stückes so schon spielen. Irgendwo da wird's landen, aus Schlagzeugersicht gesprochen. Jetzt mal aus Bassistensicht einmal.
Ja, da ist es wahrscheinlich ähnlich und man könnte das in so ein paar Phasen einteilen, die ganze Geschichte. Du hast das hier auch schon mal mit dem, wie war das mit der Unwissenheit, dem bewussten Unwissen, wie heißt das Ding nochmal?
Achso, die 4 Stufen der Kompetenz.
Ja, sag noch einmal.
Die bewusste Inkompetenz, also ich bin Anfänger, ich weiß, dass ich nichts kann, die unbewusste Inkompetenz. Oh, ich kann aber schon ganz schön viel. Klammer auf, nicht. Klammer zu. Die bewusste Kompetenz, ich muss jetzt auch allen unter die Nase reiben, dass ich endlich einen Blaster spielen kann, auch wenn es gerade gar nicht passt musikalisch. Und Stufe 4 dann die unbewusste Kompetenz. Also auch technisch komplexe, wilde Sachen passieren nur dann, wenn sie musikalisch einen Sinn ergeben. Und man muss es nicht mehr jederzeit unter die Nase reiben. Das wären so die 4 Stufen, ne? Ja.
Okay, das ist dann, da sind wir über ein Jahr hinaus, weil das ist ja also so ein typischer Fall, dass das erst 2 Jahre nach der Uni passiert, dass du die Sachen wieder nur dann spielst, wenn sie musikalisch Sinn ergeben und nicht, weil du die jetzt 4 Jahre lang geübt hast an der verdammten Uni.
Im Gesamten gebe ich dir recht, aber natürlich kannst du dieses 4-Stufen-Konzept ja auch auf individuelle Sachen.
Immer, auf jedes kleine Thema.
Ja. So, ne? Also ich sage jetzt mal so ein klassisches Drumfill, so ein Pat Boone, Debbie Boone, Ra, du, Taka, du. Ja, ist so, jeder zweite Song hat das Ding drin, ja, klassisches Pickup-Fill, du hast es wahrscheinlich schon 80 Zilliarden Mal in deinem Leben gehört. Du, wenn du dieses akustische Signal als Mitmusiker in der Band hörst, weißt du, okay, da geht's lang, so, ja. Und am Anfang ist es erstmal so, ja, welcher Handsatz und wie komme ich da jetzt hin und jetzt habe ich den Rand von der Tom getroffen und ach, das ist ja gar kein ganzer Takt, das ist ja ein bisschen kürzer, wann fange ich denn da an und wie komme ich da hin und ne, so diese ganzen Fragen und irgendwann geht das dann und dann kommt so der Moment, ja, yeah, jetzt kann ich's und dann ist jedes Fill ist da, du, da, ka, du, pff, zu, ka, zu, du, du, ka. Genau, und dann später ist es nicht mehr jedes Fill und dann vielleicht bei so einem Ding wie Pat Boone, Debbie Boone, du musst jetzt gleich sagen, was das Bassisten-Pendant dazu ist, gibt's nochmal die Kompetenzstufe 5. Und man entdeckt dann, dass das einfach eins der besten Fills ever ist und lernt dann nochmal noch stärker zu modifizieren und immer wieder das Ding zu spielen, aber es immer ein bisschen anders klingen zu lassen. Ne?
Ja, also Fills sind bei uns dann meistens, außer die Leute kommen von der Gitarre, erst nochmal so ein bisschen weg. Aber ich mache mal ein paar andere Phasen auf. Sagen wir mal, die erste Phase, Kati kommt mit ihrem neu gekauften Bass hier in den Unterricht, kann noch gar nichts. Und ist aber erstmal so schockverliebt. Irgendwie hat sich einen coolen Bass gekauft, ein Gurt irgendwie in, was weiß ich, Dalmatiner-Fellfarbe, weil sie den Film früher so toll fand. Also ist total auf Wolke 7 und alles ist super. Und wir fangen so die ersten Sachen an. Hier mach mal ein paar Leerseitenübungen da, ein bisschen linke Hand hier und dies und dort. Und dann läuft das auch ganz gut die ersten Wochen im Unterricht. Und dann wagt sie sich auch im Internet schon mal vor und holt sich so ein paar Tabs raus von ihren Lieblingsliedern und merkt dann eventuell so, ups, so, da geht noch nicht viel eventuell, so, ne? Ja. Ist halt dann, Mist, da ist jetzt ja gar nicht mehr nur Timing oder nur linke Hand oder nur rechte Hand, wie in den ersten Übungen im Unterricht, sondern alles auf einmal. Ups.
Genau.
So, ne? Ja. Problem. Da kommt so ein bisschen Frust auf.
Klar.
Und dann nehmen wir das im Unterricht auseinander und dann kommt so ein bisschen die Realisierung, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich alles gleichzeitig, damit es am Ende funktioniert? Am Anfang hast du halt so ein Stück Holz. Und du denkst auch über alles nach. Welcher Finger der rechten Hand muss jetzt auf welche Seite? Ah ja. Und links muss ich wo den Ton drücken? Und in dem Moment macht aber der Finger der rechten Hand schon wieder die falsche Seite, weil du dich gerade so auf links konzentrierst. Also der ganze übliche, normale Wahnsinn, wie sich das für mich anfühlt, wenn ich ein neues Sportgerät ausprobiere oder was weiß ich. Ne? Alles so unnatürlich. Verwendest irgendwie das Zehnfache der Kraft, die eigentlich sein müsste und stellst dich so maximal unbeholfen an, wie es geht. Jedenfalls, wenn ich von mir auf andere schließe.
Ja, da fühle ich mich aber auch sehr angesprochen. Ich bin ja immer noch Hashtag Team Körperklaus, aber anderes Thema.
Naja, dann gehst du halt hin und führst halt im Unterricht immer mehr dieser Dinge zusammen und es kommt immer mehr Natürlichkeit da rein, dass du über erste Sachen nicht mehr nachdenken musst, weil du auch aus der Frühphase, wo alles in Zeitlupe läuft, so ein bisschen in eine Phase reinkommst, wo du ein gewisses Pulsgefühl da reinkriegst, so dass die Sachen auch so ein bisschen einfach in dein Unterbewusstsein einsickern und Automatismen sich entwickeln können, weil es einfach fühlst, so, ne, weil da so ein Puls und so ein Herzschlag drin ist. Ja, und dann da sind wir jetzt schon echt Monate unterwegs, würde ich sagen, und das ist auch immer wieder der gleiche Prozess. Du steigerst das natürlich so ein bisschen, wie du das gesagt hast. Ich würde jetzt sagen, wenn du bei null angefangen hast und du nimmst mal so ein Durchschnittsding, dann bist du am Ende des ersten Jahres zumindest so, dass du dich ganz gut im Achtelbereich auskennst, da ein Offbeat sicher auszählen kannst, dies, das. Vielleicht haben wir mit irgendwelchen Sprachrhythmen schon die Sechzehntel entdeckt, dass du halt irgendwie schon Schokotorte, Pfannkuchen, Eieruhr spielen kannst oder so. Und du, wie du schon gesagt hast, du kannst halt deine Lieblingssongs, wenn das jetzt nicht irgendwas beidhändiges, Tapping-mäßiges ist oder so, kannst du auf jeden Fall leicht abgespeckt auf jeden Fall irgendwie begleiten und hast auch gelernt, eben dieses zu vereinfachen, so ein bisschen zu machen und sowas, ne? Und ja, und dann kommt so ein bisschen, dass da deine Identität als Musiker, Musikerin in Katis Fall dann auch so ein bisschen als erstes durchkommt. Und jetzt wird's wieder total individuell, warum halt Bücher und so auch ein Problem sind. Weil jetzt hast du halt Leute, die sind super schnell zufrieden und die musst du immer nochmal auf so ein paar Details stoßen. So nach dem Motto, hey, guck mal, aber du willst da jetzt eigentlich nur das F haben, aber da schwingen noch drei andere Seiten mit. Auf die solltest du ein bisschen Acht geben. So. Ja. Und auf der anderen Seite, was eigentlich fast der häufigere Fall ist, hat man einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die so perfektionistisch sind, dass sie sich am Ende fast selber im Weg stehen, weil sie nie in diesen Flow und Puls kommen und sich auch immer eher ins Negative verabschieden bei der Wahrnehmung, weil sie halt alles direkt perfekt machen wollen, was auch übertrieben ist. Und da kommt man dann halt als Lehrer vor allen Dingen ins Spiel.
Ja, absolut, absolut. Lass uns mal ins zweite Szenario reingehen. Ich denke, Szenario 1, weiße Seite, kann ich erstmal als abgehandelt sozusagen markieren. Szenario 2 wäre, jemand, der schon ein bisschen weiter ist, also spielt schon in irgendeiner Form von, ich habe jetzt in Klammern geschrieben, Pop-Rock oder Blues-Band, also groove-orientierte Mucke, nichts Verrücktes, nicht Progressive, nicht Metal, nicht Jazz. Genau, und begibt sich dann jetzt auch offensichtlich in irgendeine Form von Unterrichtssituation, bringt schon ein bisschen was mit oder auch einiges, bringt aber auch ein paar Altlasten natürlich mit, ne? Weil hat er jetzt, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 2 bis 6 Jahre oder 2 bis 20 Jahre autodidaktet. Wir bleiben bei unserem Alter Ego Kati. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es Menschen gibt in den 50ern, die Kati heißt. Ich glaube, es ist eher so ein 90er-Jahre-Name. Keine Ahnung, warum ich auf Kati komme. Egal. Also Kati spielt in 2 Bands. Die spielt irgendwie in so einer Pop-Coverband und dann macht sie noch so ein bisschen Indie-mäßig eigene Musik, auch ein bisschen gitarrenorientierter, irgendwie sowas. Und spielt ganz solide, kann sich unfallfrei überall bewegen und hat aber jetzt so 2, 3 technische Sachen, da möchte sie gerne mal, möchte sie mal richtig in die Tiefe gehen. Als Drummer ist ihr aufgefallen, sie macht noch ganz wenig dynamische Sachen auf der Hi-Hat. Ghost Notes ist noch so ein Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu. Also da gibt's genau eine, die funktioniert und sobald eine andere hinzugefügt wird, funktioniert das nicht mehr so. Und vor allem, wenn sie im Bandkontext so Sachen ausprobiert, stellt sie fest, dass da ja relativ schnell irgendwie eine Wand steht, über die sie nicht so rüberkommt. Oh, jetzt musst du wieder die Bass-Version davon
also
definieren.
Also ich nehme mal Kati 1. Kati 1 spielt in einer Coverband und kommt soweit ganz gut klar, irgendwie sich die Sachen immer mit Tabs aus dem Internet und so drauf zu frickeln, hat aber ihr ganzes Leben immer nur nach Gefühl den Rhythmus gespielt. Und jetzt steht No Roots von Alice Merton auf der Playlist. Und diese Basslinie düng, gung, 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 hat irgendwie meckert die Band immer, wenn sie das spielen, weil sie immer nur Achtel-Offbeats spielt, aber das ja manchmal auf dem Achtel-Offbeat sitzt, manchmal aber auf der 2. und manchmal auf der 4. Sechzehntel, also knapp oder vor hinter dem Achtel-Offbeat. Und sie kriegt es irgendwie nach Gefühl nicht hin und die Band sagt ihr, sie soll doch mal Unterricht nehmen, um jetzt endlich zählen zu lernen. Das könnte eine typische Problemstelle sein. Kati 2 spielt nicht in einer Coverband, sondern in einer Band, die eigene Stücke macht. Und irgendwann fällt ihr nach der Aufnahme des ersten Albums auf, dass alle Basslinien gleich klingen, weil sie irgendwie 2 Fingersätze hat, die ganz gut in der Hand liegen, die sie halt die ganze Zeit benutzt. Und erstens wird sie mal wissen, warum sie das spielen kann, wenn der Gitarrist sagt, guck mal, ich spiele hier G-Dur, E-Moll, irgendwas. Mhm. Und zweitens wird sie auch endlich gerne mal was anderes spielen und sie kommt deshalb in den Unterricht. Das würde ich mal sagen, sind 2 große Punkte, warum Leute hier auftauchen.
Guter Punkt, Kreativität. Habe ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Habe ich auch noch stärker im 3. Szenario gesehen. Passiert aber natürlich in Szenario 2 auch super schnell. Genauso wie du es beschrieben hast. ich übernehme jetzt Kati 1 und Kati 2. Genau, Kati 1 hat bei der Popcover-Band sowas draufstehen. Komm, ich greife direkt mal ins Essen. Rosanna steht auf der Setliste. Irgendjemand ist auf die verrückte Idee gekommen, hat gesagt, lass mal Rosanna spielen, ist ein Mega-Song. Und hands down, Rosanna ist auch einfach ein Mega-Song. Ein Schüler von mir spielt den gerade. Ich habe den jetzt länger irgendwie nicht gehört, nicht gespielt. Tatsächlich spiele ich den mit Gerrits Coverband. Die spielen so ein paar Toto-Klamotten. Und genau, weil der Gerrit ja von der Stimmlage ganz oben ist, singt er das, die machen das dann echt Originalton und er singt das dann auch. Ne, ist ziemlich cool. Und der, jetzt weiß ich, ist mir der Name entfallen, der Pianoman, der kann auch richtig zocken. Also macht schon richtig Spaß. Genau, aber ist jetzt auch schon wieder, wann war das denn? Ich glaube, die letzten Gig habe ich mit denen im August gespielt, aber jetzt im Mai sind wieder welche. Aber wir bleiben jetzt mal kurz bei Rosanna. Guter Song, aber sehr schwer für, ich würde auch sagen, alle Beteiligten. Ja, rhythmisch sprechen wir da über ein Shuffle oder auch ein Halftime-Shuffle. Das heißt also alles, was irgendwie in die triolische Richtung geht. Da gibt's vielleicht noch kein Repertoire und da würde man erstmal schauen, okay, Rosanna ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen im Sinne von, wenn du noch gar keine Shuffle spielst oder du hast einen so einen Blues-Shuffle, den kannst du ganz gut spielen, aber sobald du die Bassdrum irgendwo anders hinsetzt, fängt's an schnell zu wackeln etc. pp. Dann werden so zwei Sachen, wo man checkt, okay, einmal das rhythmische Repertoire überhaupt erstmal verstehen lernen, also hören, umsetzen, nachspielen. Das wäre so eine Baustelle, ja, um es ganz plakativ zu machen. Und die andere Baustelle dann im Fall von Rosanna, das ist auch ganz schön schnell für die rechte Hand. Also der Halftime-Shuffle, der gespielt wird, hat so, die haben ja ohne Klick gespielt, aber so über den Daumen gepeilt, 85 BPM, so geschaffelte 16. Und das Fiese ist ja, das muss ja dann hinterher, wenn das Ding fertig ist, in Anführungsstrichen, muss das ja richtig locker klingen. Also das heißt also, das Tempo, was du da auf der Hi-Hat spielst, das darf nicht dein Maximaltempo sein, sondern da musst du auf jeden Fall noch ein bisschen Reserve haben, dass das Ding wirklich rollt und sich gut anfühlt, so, ne? Und das ist auf jeden Fall eine Technikaufgabe, das ist auch eher eine mittelfristige Aufgabe. Und genau, da geht man dann oder steht man dann auch ganz schnell knochentief, ja, im Repertoire Building. Ralle, Moment hier. Oh, da ist gar nichts drin im Ding. Rasche. Anni hat nicht aufgepasst. Genau. Und aber auch wirklich in der technischen Detailarbeit. Das wäre so ein Ding. Ich gebe mal den Ball weiter zurück an Andi und der macht mal mit Kati 2 vielleicht weiter erstmal.
Ach so, jetzt war ich gerade, hatte ich mir Kati 1 im Kopf schon zurechtgelegt. Genau, also Kati 1 war ja die, die No Roots nicht rhythmisch sauber spielen konnte. Ja. Und da würde ich jetzt auf den Bass, und das ist eigentlich bei Leuten, die schon länger spielen, autodidaktisch ist das ganz, ganz oft ein Riesenthema, was auf ihrer Wunschliste steht, also timingmäßig solider zu werden und auch rhythmisch noch besser zu verstehen, was sie nach Gefühl da eigentlich machen. Mhm. Und dann ist das Wichtigste zu vermitteln, okay, der direkte Weg zu deiner inneren Uhr ist lautes Mitzählen, egal wie sehr du es hast. Mhm. Alle sagen, also jeder hat bis jetzt gesagt, boah, das liegt mir irgendwie nicht. Ja. Und trotzdem ist es total wichtig, das zu machen. Und wenn wir jetzt bei Szenario 2 bleiben, dann muss man aber schon die Realitäts- oder die realistische Einschätzung auch von vornherein sagen, du pass auf, es geht jetzt ja gar nicht, dass du auf der Bühne am Ende stehst oder im Proberaum und da die ganze Zeit mitzählst, das Nein. will keiner und das kriegst du wahrscheinlich auch im 16-Bereich relativ lange nicht hin, wirklich in den Tempi, in denen du den Song dann spielst, auch wirklich mitzuzählen, 1 und die 2 und die 3 und die, ne? Sondern es geht darum, okay, du zählst das langsam, du übst es langsam und wenn du das dann oft genug richtig gespielt hast, dann schnappt quasi dein Unterbewusstsein zu, speichert diese Schablone und du kannst relativ sorgenfrei auch das Tempo hochziehen, wenn du es einmal richtig fühlst und es richtig sauber war. Also das wäre halt diese Geschichte für Kati 1, dass man auf jeden Fall dann an Zählen rangeht und dass man nie zu alt für. Und ja, auch wenn das am Anfang wehtut mit dem Mitzählen, man kommt sich bescheuert vor, ist trotzdem total wichtig, da ranzugehen. Dann Kati 2, die eigene Basslinien in ihren Bands macht und aber dann irgendwie gemerkt hat, okay, ich habe da so einen Pentatonik-Fingersatz oder so und den spiele ich immer und deswegen klingen alle Basslinien gleich. Da geht's dann eigentlich drum, zu zeigen, mit welch einfachen Mitteln, wenn man so ein bisschen ein paar grundlegende Griffbilder, die ja auch, wenn wir jetzt sagen, Dreiklang, Vierklang, Pentatonik, Tonleiter, das sind ja alles Schnittmengen voneinander. Also die stecken ja zum Beispiel alle in einer Tonleiter drin. Da einfach mal zu zeigen, mit welch einfachen Mitteln, wenn man da mal vorwärts, rückwärts oder überhaupt erstmal vielleicht die Griffbilder zu vermitteln. Also manche haben dann ja Sachen, die sie immer greifen, wissen aber gar nicht, dass das ein Dur-Dreiklang ist oder so. Das hatte ich am Wochenende auch wieder beim James Jamerson Workshop. Also wie oft so dieses Aha-Erlebnis war, weiß ich nicht, nehmen wir Bernadette. So, ach so, das sind nur Dur-Dreiklänge mit einem chromatischen Durchgangston immer zwischen den Grundtönen. Das ist ja eigentlich total einfach. Aber gut, die Kreativität da drin, die macht's dann halt, ne? Aber so Muster zu vermitteln und mal so grundlegende, ganz grundlegende theoretische Zusammenhänge, so dass man sich das vielleicht auch wirklich merken kann. Ne? So in den Practice-Sessions habe ich irgendwann mal mit so Merksprüchen angefangen, die dann auch von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen gemacht wurden. Zum Beispiel von Verena, wie eine Dur-Tonart aufgebaut ist. Dur macht Moll dann doch möglich, verrückt. Halt für immer, wenn D vorne ist, ist es halt ein Dur-Akkord in der Tonart. M ist Moll und verrückt steht für den Verminderten, der auf der siebten Stufe ist. Und solche Sachen. Also dass du die Sachen auch wirklich also abrufbar hast, dass es nicht nur so ist, hey, ich habe das irgendwann mal gehört, sondern dass du das auch wirklich dann mal in der Praxis anwendbar kriegst, ne? Und da braucht man dann gar nicht ungarisch, was weiß ich, als Tonleiter zu lernen, sondern da reicht relativ wenig dann, um wirklich auch kreativ schon direkt sein zu können. Ja. Ne? Auch die ganz totalen Anfänger am Anfang sind dann immer total geflasht, sagen wir mal, wenn die dann erstmal in ihren Bands nur Grundtöne durchachteln und dann übst du mit denen, dass sie ein, zwei oder drei chromatische Hinleitungstöne machen und es nach Gefühl schaffen, pünktlich zu starten. Also auf der 4 und wenn sie einen spielen wollen, auf der 4, wenn sie zwei Achtel spielen wollen und auf der 3 und wenn sie drei Töne spielen wollen. Und in dem Moment, wo das plötzlich automatisch funktioniert und sie sich dann immer nur noch fragen müssen, will ich einen chromatischen Ton oder mehrere? Wenn ja, wie viele? Und dann will ich noch von oben oder von unten kommen. Aber wie sehr das zum Beispiel diese Achtellinien schon auflockert und die auf einmal viel ausgecheckter und nach viel mehr klingen, das ist immer so ein cooler Aha-Moment auf jeden Fall, wenn das dann funktioniert.
Auf jeden Fall. Bei Ungarisch dachte ich gerade vor allem erstmal an eine Chipstüte, dann an Gulasch. Und mein Magen hat sich auch pünktlich gemeldet. Was das Thema Zählen und Vokalisieren angeht, möchte ich gerne, jetzt mache ich mal hier den Andi, auf Folge 161 Tipps, die ich selber zu lange ignoriert habe, verweisen. Da haben wir gerade die Thematik Vokalisieren und Zählen auch nochmal ein bisschen umfangreicher besprochen und ein paar Anleitungen gegeben, wie man denn da starten kann. Stichwort Kreativität möchte ich gerne ein Konzept teilen für KT2. Und zwar ist das etwas, was ich nenne, die Knotenpunkte miteinander verbinden. Ich mache da ganz gerne dann immer so ein Bild einer Sternenkarte auf. Also man hat so ganz viele leuchtende einzelne Sterne, die so vor sich hin wabern. Und dann geht es darum, dass das Repertoire, was schon vorhanden ist, also die Grooves, die Fills, die du schon spielen kannst, die du aber noch nicht in allen erdenklichen Variationen miteinander kombiniert hast. Das wäre so das erste Ding für die Kreativität, weil sehr häufig ist das so, dass du so, wenn du Fills übst, dann nutzt du immer so Platzhalter-Grooves. Das sind so diese zwei, drei Standard-Grooves, die man irgendwie immer benutzt, ja. Und das erste, was in Sachen Kreativität total immer auf fruchtbarem Boden fällt, ist, in diese Platzhalterstellen einfach konsequent immer andere Grooves reinzuspielen. Das wäre so das Erste. Und dann das Zweite wäre so kleine Modifizierung, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, bei diesem Pat Boone, Debbie Boone. Da könnte man dann so Sachen machen wie der erste Schlag auf der Snare kriegt einen Flam oder sogar einen Single Drag. Oder ich verändere die Orchestrierung. Also ich lasse die Rhythmik stabil in dem Fill, aber mache nicht Snare, Hängetom, Standtom, also ta, du, ta, gu, du, sondern vielleicht mache ich Tom, Tom, Snare, Snare, Snare oder Crash, Crash, Snare, Tom, Stand oder irgendwie sowas in der Art. Und das sind so ganz kleine, ich sag das jetzt mal, Überaufgaben, Und das in Kombination mit über die Langeweile hinaus, habe ich hier öfter schon mal gesagt. Also das heißt, im Grunde genommen, wenn du dreimal die gleiche Variante gespielt hast, halte das aus, spiel sie noch 4- und 5-mal, weil beim 6-mal kommt wieder eine andere bei raus. Und das ist dann meistens die, die du so noch nie gespielt hast, wo du dich also beim Üben selber überrascht. Und du wärst selber sehr überrascht, wie viel Kreativität in Anführungsstrichen in jedem von uns steckt, wenn man eben diese Langeweile gut überbrückt und aushalten kann und sich traut, auch dann sukzessive sich ein bisschen weiter aus dem Fenster zu lehnen, was nicht damit einhergehen muss, dass man jetzt technisch und oder koordinativ komplexe Sachen macht. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Kreativität kann man mit ganz einfachen Mitteln, was heißt erzeugen? Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber seinen Wortschatz reichhaltiger gestalten kann man mit sehr einfachen Mitteln, so würde ich es formulieren.
Oh. Ja, und genau, das mit dem über die Langeweile hinaus üben, da habe ich dich, glaube ich, am Workshop-Wochenende jetzt zuletzt wahrscheinlich mehr als einmal zitiert bei diversen Themen. Eine Sache, die ich, sagen wir mal, oft erlebe im ersten Jahr Unterricht, und dabei ist fast egal, in welcher dieser drei Zyklen du da gerade steckst, die wir haben, also ob du als weißes Blatt Papier kommst, als ich habe schon ein bisschen gespielt oder als ich bin schon richtig im Game,
Das war ein Anglizismus.
Ich komme an meinen Sparschwein von Ralle nicht dran. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, genau, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass egal wo, in welcher Phase du jetzt bist, dass wir am Ende doch irgendwie die gleichen Probleme haben, nur auf anderen Niveaus, anderen Tempi, wie auch immer. Und eine Sache, die dann, die im Unterricht immer zuerst kommt, bevor du das dann auch mühelos alles kannst und auch egal in welcher Phase du bist, ist, dass ich dann manchmal so gesagt bekomme, vorher habe ich da halt einfach in den Songs überall mitgezockt und habe gar nicht gemerkt, dass das nicht so richtig passt, was ich da mache, oder dass das gar nicht perfekt ist rhythmisch oder dass der eine Ton nicht richtig ist oder irgendwas. Ja. Und jetzt kann ich nicht mehr falsch spielen. So, ich krieg's aber auch noch nicht perfekt direkt hin. So, ne? Jetzt bin ich halt in dieser Zwischenwelt. Ich merke, dass es so nicht richtig ist. Und aber es passiert halt noch.
Da habe ich einen schönen Begriff für, und ich habe tatsächlich hier ein Geldstück, ich schmeiß es direkt rein. So, ich glaube, das ist das, was man the messy middle nennt.
The messy middle, okay.
Ja, also genau. dieser Bereich, wo man erst dachte man, ja, alles ist cool, dann wird einem der Spiegel vorgehalten, man stellt fest, eigentlich gar nicht so cool. Ich verstehe, was ich eigentlich machen sollte. Ja. Und dann führt das aber so in der Wahrnehmung bei sich selbst und vielleicht dann auch in der Bandsituation so dazu, sagen, was machst du denn da? Mach doch so wie letzte Woche. Nee, so wie letzte Woche mache ich nicht mehr. Gewöhne ich mir gerade ab. Und das muss man dann aushalten und mit den Bandkollegen natürlich ein bisschen kommunizieren irgendwie. Ne?
Ja, also ich nochmal auf mein No Roots Beispiel zurückgehe, dass das dann so in der ersten Stunde ist, ja, hier, ich bin, warum bist du hier im Unterricht? Ja, die Band meint, ich würde das nicht sauber spielen. Aber wenn ich das mit dem Song mitspiele, ich finde, das passt total gut und so. Und dann ist, manchmal hat man ja noch das, natürlich das Hörbeispiel, der ein bisschen mehr Stabilität gibt als deine Band, wo alle anderen auch so ein bisschen rumwackeln. So, ja, ne? Und dass das dann noch mehr zutage tritt. Und wird mir das vorgespielt und ich denke, ja, es ist schon ziemlich nah dran. Ich merke aber, wie schwammig das ist. Das ist halt nicht so akkurat auf den 16. Rasterpunkten, sondern das wabert da so ein bisschen rum und ist mal so knapp daneben, ist auch vorbei. Ja. Und du nimmst es halt einfach noch nicht wahr. Ne? Und dann macht man diese Zählerei langsam und so, und auf einmal merkst du halt auch, du merkst halt selber, wie das wabert. So, ne? Und dann aber natürlich, dann musst du halt dranbleiben, dass du halt von diesem Übetempo-Geschichten und das auch lang genug festigst, bis es halt dann zu dem, also der ganz normale Überprozess, der dann halt einsetzt, ne? Womit wir dann auch wieder bei diesen Erkenntnis- und Bewusstseinsphasen auch im Prinzip sind, die du vorhin genannt hast, so ein bisschen. Ja. Ne? Aber das ist auch so ein Ding, was auf jeden Fall, wenn man vorher auch noch nicht bewusst geübt hat, also viele haben ja einfach dann Jahre, Jahrzehnte einfach nur irgendwelche Nullen und Dreien auf den Bass gedrückt, weil sie sich so Tabs aus dem Internet ziehen, haben aber nie über irgendwas nachgedacht. Da steht ja keine Rhythmik dabei, was das für ein Tonmaterial ist, ja kein Plan, so, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie die Töne heißen, ich sehe nur Nullen und Dreien. Und das ist ja jetzt egal, auf welchem Niveau du dann kommst. Also manche Leute kommen da auch erstaunlich weit mit, weil die einfach trotzdem, sagen wir mal, ein bisschen einfach, weil sie super viel Musik hören und da super viel Zeit investieren, hey, spielen die dir den komplexesten Kram vor. Ja. So, ne?
Ja, habe ich ein gutes Beispiel im Schülerkreis. Und zwar beste Beispiel für jemand, den du mit Noten wirklich jagen kannst, ist Paul. Trotzdem kann der auch komplexe Stücke in sehr kurzer Zeit lernen. Also Sachen, die jetzt nicht irgendwie Basic 4/4 sind. Ne?
Ja.
Ist das smart? Nee, auf gar keinen Fall. Habe ich ihm das schon ganz oft gesagt. Auf jeden Fall könnte er noch viel schneller, viel besser lernen. Auf jeden Fall. Aber Stichwort Akzeptanz und Bereitschaft und ne und so weiter und so fort, das ist schon alles in Ordnung. Aber ganz viele tolle Musiker, die wir alle total schätzen, sind keine Notisten und sind theoretisch oft total, uneducated, meine Güte, also nicht gebildet. Ich habe so ein Bild vor Augen von einer, würde ich sagen, musikalisch bei jedem Zweifel erhabenen Band namens Genesis. Und die haben irgendwann, da war ich auch auf einem Konzert, war ich auf zwei Konzerten, das muss so 2005, 2006 rum gewesen sein, so eine Reunion-Tour gemacht. Damals, Phil Collins hat er so eine Abschiedstour gespielt, als er noch so richtig im Saft war. Und ein Jahr später nochmal so ein Genesis-Reunion-Ding. Und und dann haben die hinterher so eine DVD-Produktion gemacht mit so super viel Behind-the-Scenes-Material. Unter anderem von dieser ersten Probe, wie sie dann mit den beiden Sub-Musicians, also Chester Thompson am Drumside immer und Daryl Stürmer noch als Gitarrist und Bassist immer wieder, auch in der Phil Collins Band. So. Und und dann checken sie so Sachen aus und Tonarten und dann sagt der, ich glaube, Mike Rutherford, ja, geht zu dem Gitarrenroll und sagt, hey, ja, haben wir eine 12-Seiter-Gitarre? Ja, klar, ja gut, kannst du direkt Daryl geben. Zu dem Sub-Gitarristen. Und dann zeigen die so richtig, wie die da so rumproben. Und ich glaube, der Tony Banks, der Keyboardmann, der ist ziemlich gut ausgebildet. Und dann gibt's irgendwie so eine Szene, wie er da seine Finger und seine Sounds auf dem Keyboards hat und dann wird da rumdiskutiert, wie bei uns auch im Proberaum halt. Sag mal, was machst du denn da und was zur Hölle? Dann guckt er so auf seine Tastatur und denkt so, dann macht Daryl Stürmer so einen Schritt auf das Keyboard zu, guckt drauf und sagt dann einfach den perfekt richtigen Akkord natürlich.
Jesus 13 Kreuz irgendwas. Ja.
Der Gitarrist sagt das. Der Gitarrist guckt aufs Keyboard und sagt, ja, ich würde sagen, das ist das und dann war es passend so. Und dann denkst du so, hey cool, sind das trotzdem brillante Musiker, die unfassbare Stücke komponiert haben und die auch unfassbar toll aufführen? Ja, natürlich. Das eine hat mit dem anderen nur bedingt was zu tun.
Ja, also gerade Noten lesen, auch mit den, also ja, habe ich schon öfter gesagt, Rhythmik lesen, wir sind Teil der Rhythmusgruppe, halte ich für unabdingbar, dass du in Echtzeit Noten vom Blatt in der Tonhöhe auch noch mitliest. Wenn du in einer Big Band spielst oder da besonders viel Bock drauf hast, ansonsten nehme ich für mich in Anspruch, dass wenn du hier eine gewisse Zeit gewesen bist, dass du dir das in Zeitlupe herleiten kannst, das ist ja erstmal das Wichtigste so. Ne?
Genau.
Aber was ich trotzdem sagen würde, womit wir wieder bei Kati 2 sind, wäre es nicht cool, wenn du dem Gitarristen oder dem Keyboarder auf die Finger gucken kannst, beziehungsweise wenn du die fragen kannst und die sagen, G-Dur, und dann musst du nicht 5 Bünde auf 4 Seiten, sagen wir mal, wenn du da unten auf dem Hals erstmal in erster Linie zu Hause bist, ausprobieren, alle 5 Bünde immer in den ersten, also die ersten 5 Bünde auf 4 Seiten, um rauszukriegen, welche Töne da passen, sondern wenn du weißt, ach so, cool, G-Dur heißt, da könnte ich jetzt auch Grund- und Quinte-Oktave geht immer, egal ob Dur oder Moll, hat Dreiklang, Pentatonik, ach so, okay, das ist jetzt, G-Dur, aber das G-Dur als Akkord, wir sind aber in D-Dur, das vierte Stufe, lydisch, ach so, dann kann ich dieses Tonleiterbild nehmen, super, da weiß ich, welche Töne und so. Das ist natürlich viel, wie du schon sagtest, am Ende, klar kannst du das alles durchprobieren, du kannst aber auch einfach einmal die Regeln lernen und dann finden, anstatt zu suchen, so. Das an dem Punkt mal, ne? Also
auf jeden
von wegen
Fall
schneller lernen und wissen, was man da tut und dann auch natürlich bei Sachen, die man nachspielt, all diese Sachen auch erkennen und die dann quasi auch direkt ins Werkzeugköfferchen übernehmen zu können. Ach, guck mal, was der mit der Durtonleiter macht. Interessant. So.
Ja, ich möchte auch hier nicht missverstanden werden. Ne? In der heutigen Zeit werden ja gerne mal so ganz kurze Sachen aus dem Kontext gerissen. Das war jetzt gerade natürlich keine Werbeveranstaltung, bitte keine Noten lesen. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, aus Szenario 3 machen wir eine eigene Folge, weil während wir hier so vor uns hin philosophieren, sind mir so viele tolle, spannende Sachen eingefallen für Szenario 3. Also will sagen, wie könnte denn ein erstes Jahr Unterricht aussehen, wenn ich vielleicht noch nie Unterricht hatte, aber trotzdem richtig weit am Instrument schon bin? Ja, und aber total stagniere und mich festgefahren fühle und so weiter und so fort. Da machen wir.
Oder schon 20, 30 Jahre spiele.
Ja.
Ne, und dann kommt ja eh die, bin ich richtig weit am Instrument oder fühle ich mich immer noch voll als Horst? Ist ja auch wieder sehr unterschiedlich so. Ne?
Ja.
Aber stimmt. Und da habe ich tatsächlich im Unterricht ja eine Menge Leute von, die altersmäßig nochmal ein bisschen Vorsprung schon haben, sag ich mal, und die auch irgendwie drei Bands haben und spielen ohne Ende und schon alles und nichts gemacht haben, musikalisch und so, und trotzdem genauso unzufrieden sind wie Kati 2, dass sie das Gefühl haben, ich spiele immer das Gleiche und das alles nicht akkurat genug und so. Genau, ja, können wir machen, eigene Folge.
Machen wir eine eigene Folge raus, weil da sind mir so viele Sachen gerade noch eingefallen. Das kriegen wir niemals akkurat hier noch untergebracht. Das heißt, lass uns hier mal einen Schnitt machen.
Ja.
So, also weiße Seite, check, spielt schon in einer Band, kann schon ein bisschen was. Einmal so Repertoire, Technik, sowas und einmal Kreativität, check. Und dann wahrscheinlich in der nächsten Woche gucken wir uns das Szenario 3 nochmal ein bisschen tiefer an. Genau. Möchtest du noch was loswerden, mein Lieber? Hast du noch was?
Außer gute Idee, das so zu unterteilen. Und am Ende des Tages ist es ja aber auch, dass dann immer, ich sag mal, wenn jetzt jemand zuhört, der jetzt, den wir vielleicht Phase 3 zusortieren würden, der findet sich natürlich auch an ganz vielen Punkten in Phase 1 und 2 wieder. Und umgekehrt, alle, die dann sagen, ja gut, ich bin ja noch nicht Phase 3, können aber schon mal gucken, wie es in der Zukunft vielleicht aussieht dann nächste Woche.
Ja, wie es in der Zukunft aussieht und vielleicht auch feststellen, dass Leute, denen von, ich sag jetzt mal außerhalb, zum Beispiel durch die Lehrperson, ein Phase 3 Schildchen angeheftet wird, sich emotional trotzdem oft in Phase 1 oder 2 befinden. Ne? Also das ist ganz schön das Gehirn und der Mensch, das ist ein faszinierendes Ding, im Positiven wie im Negativen. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und erfahrungsgemäß, weiß ich nicht, wie es bei dem Unterricht ist, kann ich sagen, die größten mentalen Hürden haben Menschen in Phase 3 oder im Szenario 3. Also das dieses, ich sag mal, die Lücke zwischen ob objektiv die Realität ist, zu wie sich die Person mit dieser objektiven Realität selber fühlt und auch selber, ich sag jetzt mal, einsortiert. Da klafft die Lücke ganz häufig mit Abstand am größten. Genau, aber das werden wir dann nächste Woche einfach noch ein bisschen tiefer
beleuchten. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt fällt mir gerade ein, so vom Wochenende, so dieses Durchmischen der unterschiedlichen Niveaus, da war, ich habe immer ein bisschen Input gegeben, dann sind wir in Arbeitsphasen gegangen, jeder irgendwo mit dem Kopfhörer und einem Play-Along, und dann haben wir uns wieder in der Gruppe getroffen, jeder hat so seine Basslinie vorgespielt, was er sich überlegt hat. Und so wie oft dann auch, sagen wir mal, bei den Leuten, die jetzt eher noch nicht so lange auf dem Weg sind, welche von den Fitten gesagt haben, so als Feedback, so, krass, wie du da den Einstieg gemacht hast, das war so simpel, aber das war so genial, da wäre ich nicht drauf gekommen, so, ne? Und so können ja dann doch eh am Ende wieder immer alle auch aus allen Phasen voneinander lernen. Also das nur dazu nochmal zu dem Thema.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Mensch, dann.
Gut, dann. War's das für heute? Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg mitnehmen konntest, dann gib uns doch 5 Sterne und schreib auch gerne eine kleine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns hörst, und erzähl anderen Musikern und Musikerinnen von uns, und den kleinen kreativen Kaffee könnt ihr uns spendieren auf patreon.com/hauptsachegrooved. Das nimmt einen großen Kaffee, genau. Und danke auf jeden Fall für eure Unterstützung, und dann sehen wir uns nächste Woche und hören uns nächste Woche wieder. Und
die Patrioleten sehen wir dann wieder, wenn es heißt Hauptsache Grooved.